HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel. Manche Tierschützer sagen ja, Zoos gehen gar nicht. Die gehören verboten, weil sie nichts anderes sind als eine Art Tierknast. Andere dagegen sagen, nee, Zoos sind wichtig, weil Menschen da was über Tiere lernen können und weil Zoos so viel für den Artenschutz tun. Ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen und will heute wissen, kann ich noch guten Gewissens in den Zoo gehen? Ich bin gespannt auf die Antworten, die ich heute finden werde bei Engel fragt. Ich gestehe, ich persönlich gehe ganz gerne in den Zoo, auch hier in den Opel Zoo bei Frankfurt, der meine erste Station ist. Und trotzdem frage ich mich, wenn ich im Zoo bin, immer, fühlen sich die Tiere hier wirklich wohl? Ein Gepard zum Beispiel, der ist unglaublich schnell und trotzdem eingesperrt. Die Frau, mit der ich als erstes verabredet bin, sagt, nee, die Geparden und andere Tiere, die fühlen sich überhaupt nicht wohl. Im Gegenteil, die leiden. Und sie geht sogar noch weiter. Sie sagt, Zoos gehören generell verboten.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat.
Ja, finde ich auch.
Yvonne Würz ist Biologin und engagiert sich für die Tierschutzorganisation PETA. Und weil sie so eine extreme Meinung hat zu den Zoos, haben die Betreiber vom Opel Zoo gesagt, also sorry, aber mit der müsst ihr euch vor der Tür treffen. Verstehe ich auch ein bisschen. Also, ab in den Wald.
Sie sind total gegen Zoos. Das müssen Sie mir mal erklären. Warum? Ist doch schön, so ein Zoo.
Ja, also aus Tierrechtssicht sind Zoos Gefängnisse für die Tiere. Sie sind da ihr Leben lang eingesperrt und zwar zu den bloßen Unterhaltungszwecken des Menschen.
Aber warum soll man die nicht einsperren? Also so wie ich das jetzt gesehen habe, leiden die da doch nicht.
Die Zoos versuchen natürlich alles, um es dem Zoobesucher so schön wie möglich da zu gestalten. Es ist oft auch auf den ersten Blick, gerade für den Laien, gar nicht so ersichtlich. Aber viele Tiere leiden erheblich. Die können einfach viele natürliche Verhaltensweisen gar nicht ausleben.
Aber zum Beispiel dieser Zoo, der Opel Zoo, engagiert sich sehr für den Artenschutz. Die haben zum Beispiel eine Hirschart vor dem Aussterben gerettet. Also das ist doch gut.
Es gibt so eine Handvoll Auswilderungsprojekten tatsächlich, maximal 50 Tierarten. Und wenn man jetzt überlegt, wie viele Tierarten derzeit am Rande der Ausrottung auch stehen, das ist viel, viel mehr. Und da ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Und die meisten Tierarten, die in Zoos gehalten werden, haben überhaupt keine Chance auf Wiederauswilderung, weil sie Verhalten nicht lernen, was sie in der Natur bräuchten. Das heißt, es geht wirklich um die Zurschaustellung der Tiere.
Das heißt aber, die Tierart, die da gerettet wurde, genetisch, die soll man dann nicht retten?
Man muss da ansetzen, wo das Artensterben stattfindet, im natürlichen Lebensraum. Da ist unsere Forderung eben auch ganz klar, es müssen diese Millionenbeträge, die im Moment dafür eingesetzt werden, dass die Zoos betrieben werden, das wäre viel, viel besser investiert bei Artenschutzprojekten vor Ort.
Jetzt gehen wir aber in den Zoo auch, um Tieren überhaupt begegnen zu können. Gerade Kinder lernen dort erstmals, Tiere wirklich zu sehen, vielleicht zu berühren, zu streicheln. Das ist doch gut.
Also man bekommt im Zoo ja viel mehr das gezeigt, was man eben nicht lernen sollte, dass wir mit Tieren machen können, was wir wollen. Und dass es in Ordnung sei, dass wir die Tiere einsperren, weil wir sie anschauen möchten. Man kann auch auf anderen Wegen über Tiere was lernen. Und dazu brauchen wir keine eingesperrten Tiere.
Ja, aber am Ende könnte man natürlich auch sagen, es sind nur Tiere. Die kennen es nicht anders und haben wahrscheinlich abends nicht die Zeit, beim Glas Wein darüber nachzudenken, dass sie jetzt im Knast sitzen.
Menschenaffen, da kann man doch durchaus davon ausgehen, dass sie auch sich bewusst sind, was ihnen da widerfährt auch. Aber uns geht es nicht ums Vermenschlichen, sondern ums Gleichstellen.
Aber jetzt sagen wir mal, Ihre Mitglieder in der Naturschutz- und Tierschutzorganisation, die werden ja auch Tiere haben zu Hause, Katzen zum Beispiel, und halten die in der Wohnung. Das ist ja dann auch grausam, dürfen sie auch nicht.
Das ist nochmal ein Unterschied bei den Tieren im Zoo. Das sind ja überwiegend Wildtiere und Katzen und Hunde, das sind domestizierte Tiere. Und die wurden über Jahrtausende an das Leben mit den Menschen angepasst und sind auch auf uns angewiesen.
Es geht aber schon ganz schön weit bei Ihnen, ne? Also dieses Denken, dass Tiere in keiner Weise zu irgendeinem Nutzen da sein dürfen, sondern einfach nur für sich selbst.
Ja, genau.
Okay, muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich zurückgehe in den Zoo und sage, ich finde es gar nicht so schlechter?
Wir bitten natürlich alle Menschen, dass sie nicht mehr in den Zoo gehen. Das sollte man wirklich nicht unterstützen und sich vielleicht Alternativen anschauen in der Natur. die Tiere beobachten und da kann man auch was lernen.
Dann lasse ich Yvonne Würz jetzt auch in der Natur zurück und gehe alleine wieder in den Zoo. Hier bin ich nämlich mit einem Pinguinpfleger verabredet. Bin mal gespannt, wie er das sieht. Für die Pinguine gibt's gerade was zu futtern.
Lecker Fisch, auf geht's.
Gehen wir füttern.
Ich bin auch der Marcel, wir können uns ruhig auch
grüßen. Ja. Und da wohnen die?
Genau, da hat jedes Pärchen seine feste Höhle.
Die sind richtig monogam?
Das sind monogame Tiere, genau.
So unterscheidet sie auch vom Menschen.
Genau.
Ich bin beeindruckt. Marcel kennt jedes der über 40 Tiere quasi persönlich, weiß den Namen. Ich versuche mich jetzt mit frischem Fisch bei den Pinguinen bekannt zu machen, aber bei mir sind sie noch etwas zurückhaltend.
Will von mir nicht.
Kannst du mal den probieren?
Ja.
Das muss man üben.
Ja.
Und dann zack. Also der kann nicht zubeißen. Der ist ganz lieb.
Wie ist das eigentlich? Kommst du dir als Knastaufseher vor?
Nee, gar nicht. Ich sehe eher meine Arbeit drinne, die Tiere zu repräsentieren, Naturschutz zu zeigen. Und die Tiere, die wir ja hier im Zoo halten, die wurden ja alle in den Zoos gezüchtet. Da kommt ja nichts mehr aus der freien Natur raus.
Wenn es jetzt Leute gibt, die sagen, Zoos gehören verboten, was würdest du denen sagen?
Finde ich nicht, nein. Solange der Mensch die Natur und die Tiere nicht respektieren und tolerieren, sind Zoos echt wichtig für den Artenschutz, für den Naturschutz, auch als Bildungsstätte, um die Jugend, die kleinen Kinder schon mal darauf vorzubereiten, was man besser machen kann. So ist fein. Und wenn man jetzt die Tiere sich anguckt, die sehen alle unterschiedlich aus. Wenn man so die
Wie heißt der?
Das ist der Skipper, das ist unsere erste Nachtzucht, die wir hier im Zoo hatten.
Hey, Skipper, in der freien Natur haben die natürlich ein bisschen größeres Gehege als hier. Also ist es nicht doch Quälerei?
Eigentlich nicht. In der freien Natur brauchen sie natürlich den Platz, um den Nahrungsspektrum zu finden. Also sie müssen viel schwimmen und viel Fische zu bekommen. Hier vor Ort kriegen sie ja von uns die Fische vorgesetzt. Sprich, die brauchen gar nicht diese Riesenfläche.
Aber wollen die nicht jagen, die Fische? Also eigentlich in der freien Wildnis?
Relativ bequem.
Echt?
Also wenn die sich jetzt nicht... Man sieht es ja, die fressen es auf dem Boden. Also wenn die nicht müssen, laufen die natürlich auch nicht oder jagen auch nicht. Wie bei anderen Tieren auch, wenn sie das Futter vorgesetzt bekommen, wissen die auch, oh, da habe ich ja Essen. Wieso soll ich mich dann bemühen? Ja.
Darf man die streicheln?
Kannst du vorsichtig mal probieren, ja. Manche mögen es halt, manche mögen es nicht so. Jasmin ist eher handsamer.
Glaubst du, Tiere haben Gefühle oder sowas?
Tiere haben definitiv Gefühle.
Ja. Würdest du dich als Tierschützer und als Tierliebhaber bezeichnen?
Ich sehe mich schon als Tierschützer, als Tierfreund an. Diese Massentierhaltung zum Beispiel, diese Schweinemast und diese Hühnerbatterien und so, das ist für mich zum Beispiel Tierquälerei.
Aber nicht Zoos?
Nee, Zoos nicht.
Was würdest du sagen, geht's den Tieren hier gut?
Ja, würde ich sagen.
Ja?
Den Tieren geht's gut. Man hat's ja gesehen, die kamen alle an, haben sich gefreut, endlich Futti. Und denen geht's gut, ja.
Geht's den Tieren im Zoo nun gut oder nicht? Ich finde das als Laie wahnsinnig schwer einzuschätzen. Und auch in wissenschaftlichen Kreisen wird das sehr kontrovers diskutiert. In der Wildnis leben Tiere in großen Revieren, angepasst an die Natur, gemeinsam mit Artgenossen. Im Zoo bestimmen Menschen über sie. Sie sind eingesperrt, werden bestaunt.
Das Leben im Zoo bedeutet für die Tiere eine gesicherte Umgebung, wo sie bestens versorgt sind,
sagt Manfred Niekisch. Er war fast 10 Jahre lang Zoodirektor in Frankfurt. Der Psychologe Colin Goldner meint dagegen, Zootiere leiden.
Das Leben von Tieren im Zoo macht die hinter Eisengittern und Panzerglasscheiben gefangen erhaltenen Tiere krank.
Colin Goldner befasst sich schon lange mit Menschenaffen. Für die sei ein Leben hinter Gittern genauso ungesund wie für Menschen. Die Folge seien Verhaltensstörungen, etwa dass Affen im Zoo Erbrochenes fressen.
Es kann sich oft über Stunden hinziehen, dass die Nahrung hervorwürgen, ausspucken, wieder aufschlecken, ausspucken und so weiter, in endlosem Stereotypen-Kreislauf. Eine Verhaltensstörung, wie sie noch nie im Freiland bei Orang-Utans oder auch bei anderen Tieren beobachtet worden ist. Es ist eine schwere, zootypische Verhaltensstörung, eine psychische Erkrankung.
Je größer die Reviere von Tieren im Freiland, desto wahrscheinlicher seien gravierende Verhaltensstörungen in Gefangenschaft. Elefant oder Eisbär hätten sich in zig Generationen daran gewöhnt, weite Strecken zu ziehen, sagt Colin Goldner.
Es ist völlig unmöglich, sie auf den beengten Räumen von Zoos auch nur einigermaßen ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten. Sie leiden.
Ganz im Gegenteil sagen Verteidiger der Zoos, das Leben in der Wildnis sei nicht frei, sondern hart und gefährlich. Manfred Nikisch kennt viele Wildnisgebiete. Der Biologe und ehemalige Zoodirektor ist sich sicher. Die Wildnis fehlt den Zootieren nicht, denn fast alle seien schon im Zoo geboren.
Deswegen kann man nicht sagen, die Tiere sind in Gefangenschaft. Sie fühlen sich auch nicht wie Gefangene, denn beispielsweise die Menschenaffen im Frankfurter Zoo, die fühlen sich als Grundstücksbesitzer. Und deswegen kann auch ein Tierpfleger nicht auf die Anlage gehen, wenn die Menschenaffen drauf sind.
Auch wenn Tiere nicht unsere Sprache sprechen, sie könnten sich mitteilen. Erfahrene Tierpfleger könnten an ihrem Verhalten erkennen, dass es Tieren gut geht.
Nun ist natürlich das Nicht-Sterben und Gut-Fressen nicht das einzige Kriterium, an dem man sieht, ob es einem Tier wirklich gut geht. Aber es ist doch ein kleiner Indikator, beispielsweise, wenn die Tiere sich vermehren, wenn sie keine Schwierigkeiten haben, ihre Jungen aufzuziehen und Ähnliches.
Zoo-Kritiker Goldner ist dagegen überzeugt, die Haltung im Zoo stresse Wildtiere so sehr, dass sie sogar Psychopharmaka bekommen müssten. Indizien dafür sieht der Psychologe in den Pupillen von Schimpansen, die er in Zoos fotografiert hat. Wie bei Menschen seien die stark verengten oder geweiteten Pupillen klare Hinweise auf Valium und andere Substanzen. Belege gebe es sogar von Zoobefürwortern, wie in einer Studie über die Ruhigstellung von Gorillas mit Psychopharmaka.
Im Mittelpunkt solcher Behandlung stand oftmals das Ziel einer, ich zitiere, Stressreduktion, wie zum Beispiel bei vorhandener stressbedingter Unruhe, bei Nervosität, Erregung, Aggression sowie Angst. Das heißt, Psychopharmaka bei den Gorillas wurden verabfolgt zur Reduktion von Stress, und zwar von zoobedingtem, haltungsbedingtem Stress.
Das seien Einzelfälle, sagen Verteidiger der Zoos. Genau wie die zwanghaften Bewegungsfolgen von Zootieren, die Tierschützer dokumentieren. Die müssten nicht sein. Durch mehr Platz und Beschäftigung gehe es Tieren in modernen Zoos gut. So gut, dass sie besonders lange leben, sagt Manfred Nikisch.
Es gibt eine ganze Reihe von Studien, die nachweisen, dass Tiere im Zoo älter werden als in der Wildnis. Wenn beispielsweise ein Gorillamann zu schwach wird, wird er von der Gruppe in die, wahrsten Sinne des Wortes, in die Wildnis geschickt und bleibt allein. Das ist dann kein schönes Leben. Im Zoo kann man dem ein längeres und stressfreies Leben ermöglichen.
Laut Studie leben 85% der Tierarten im Zoo länger. Andere sterben früher, so Goldner, Elefanten etwa oder manche Menschenaffen. Vor allem aber sage das Alter nichts darüber, wie sich Tiere fühlen.
Die Längerlebigkeit an sich ist kein Argument. Die Längerlebigkeit bedeutet nur, dass die Qualhaltung sich halt länger hinzieht.
Wie geht es den Tieren? Ich merke, je nach ihrer Haltung zum Zoo beurteilen Menschen das völlig verschieden. Tierknast oder Artenschutz, gehören Zoos verboten? Das ist ja die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Und ich bin jetzt verabredet mit Thomas Kaufels. Der ist nicht nur Direktor des Opel-Zoos, sondern auch Vorsitzender des Verbandes der Aquarien und Zoos in Europa. Das ist eine Vereinigung, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, Tierschutz, Naturschutz, Forschung und Lehre optimal zu verbinden. Thomas Kaufels wartet auf mich im Elefantenhaus.
Woran merken Sie eigentlich, ob es jetzt den Elefanten gut geht oder nicht gut geht?
Also ganz banal könnte man sagen, wenn die gut fressen und gut Kot absetzen, dann geht's denen gut. Das ist so wie bei jeder Familie, wenn das Baby gut trinkt und gut die Windel voll macht und glücklich strahlt, dann wissen wir, dass es denen gut geht.
Aber jetzt sagt zum Beispiel Herr Goldner, Affen bekommen Psychopharmaka oder Delfine. Und Peter sagt, den Tieren geht's schlecht, die leiden psychisch, die leiden körperlich. Haben die alle keine Ahnung?
Ich kann nur feststellen, dass weder Herr Goldner noch Peter eigene Tierhaltungen haben, sondern sich auf etwas stützen, was sie gar nicht selber erfahren haben. Es ist tatsächlich so, dass in der Geschichte der Tierhaltung, dass man auch Erfahrungen sammeln musste und dass es auch Zeiten gab, wo zum Beispiel Menschenaffen so wertvoll waren, dass man die tatsächlich ruhig gestellt hat, um die Gruppen zusammenzuführen, weil das ja alles Tiere waren, die sich nicht kannten. Aber das ist 40, 50 Jahre her. Heute wird
also
das nicht mehr gemacht.
Heute ist das nicht mehr so?
Nein, heute ist das nicht der Fall.
Ja. Das heißt, bei Ihnen im Zoo kriegt kein Tier irgendwelche Beruhigungsmittel?
Nein. Mhm. Noch nicht mal ich, wenn ich mich über Peter aufrege. Es ist eigentlich schade, dass aus dem Blickfeld gerät, dass die zoologischen Gärten Alleinstellungsmerkmale haben, die gar kein anderer bringen kann. Es gibt keine andere Organisation als zoologische Gärten, die Tierarten überhaupt vor dem Aussterben bewahren können. Das kann keine PETA-Organisation, das kann kein Herr Goldner. Die Tiere zuerst mal in Menschenhand zu nehmen, sie zu erhalten, sie zu züchten und den Nachwuchs als potenzielle Auswilderungstiere wieder in ihrem natürlichen Habitat auszuführen, das können gar keine anderen als Zoos.
Aber ist der Genpool groß genug in Zoos, um nicht Inzest zu erzeugen, wenn man denn nachzüchtet?
Es gibt so einige Paradebeispiele, die man anführen kann, wo aus sehr wenigen Individuen man weiß, es hat geklappt. Wenn zum Beispiel im Jahr 1914 die damaligen Zoodirektoren nicht gesagt hätten, so, wir stellen jetzt alle unsere Wisente mal zusammen, weil das letzte wurde geschossen als Wildtier, dann gäbe es heute die Diskussion nicht, ob man im Rothaargebirge wieder Wisente ansiedeln könnte, weil dort sind die erhalten worden.
Das heißt, so eine moderne Arche Noah.
Ja, es ist eine. Ich meine, wenn es gerade, sagen wir mal, jetzt keine Zoos gäbe, hat mal ein Kollege gesagt, dann müsste wir jetzt die Zeit, die zu erfinden. Ja, weil wir sind die Einzigen, die tatsächlich Naturschutz betreiben am Tier selber. Es kommt dann einer, der sagt, die ganzen Tiere müssen zurück in ihre Heimatländer. Stellen Sie sich das mal bei Menschenaffen vor, dort, wo die vorkommen. Da ist es noch nicht mal möglich, die Menschen zu schützen vor kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist alles kurz gesprungen und letztendlich ist dann bewusst in Kauf genommen, dass die Tiere aussterben.
Trotzdem, es bleibt ja so eine Kritik, dass wir Menschen das Tier zum Objekt machen im Zoo. Ne? Ist das die richtige Haltung Tieren gegenüber?
Sagen wir mal so, in einer heilen Welt braucht es tatsächlich keine Zoos. Haben wir aber nicht.
Also mir geht's so, ich gehe total gerne in Zoos, habe aber trotzdem immer so ein bisschen so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich sehe Tiere, die große Bewegungsradien haben in der freien Natur. Dann sind die, sagen wir mal, im Vergleich zur Wildnis in minimalen kleinen Gehegen.
Glauben Sie das
wirklich? Kann das gut sein?
Ja, glauben Sie das?
Naja,
wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, Tiere sind es gewohnt, in einem begrenzten Raum zu leben. Wenn ich zum Beispiel Deckzeit habe bei den Zebras, dann habe ich zwar die ganze Serengeti vor mir, aber nach 250 Meter steht da der nächste Hengst. Und wenn die Stuten da vorbeilaufen und heiß sind, dann gehe ich der einen hinterher als Zebrahengst. Aber wenn der nächste Hengst kommt, dann weiß ich ganz genau, wenn ich jetzt hier weitergehe, kriege ich Ärger. Da hört mein Territorium auf.
Also vielleicht regen wir uns über die falschen Dinge auf.
Man regt sich wirklich über Sachen auf. Wir haben die Tiere ja hier tatsächlich, um die den Leuten überhaupt zu zeigen. Die kommen ja gar nicht damit in Kontakt. Wir haben, so mal als Vergleich, jedes Jahr die dreifache Besuchermenge wie die Fußball-Bundesliga. Es sind alle Altersklassen, es sind alle Bildungsniveaus, es sind alle Religionen, es sind alle Nationalitäten, es sind alle Einkommenslevels. In welchem Kulturangebot findet man diese Breite, die für die Gesellschaft dann interessant ist?
Ich gebe zu, das waren jetzt echt starke Argumente für den Zoo. Ich will jetzt trotzdem wissen, warum macht uns Zoo eigentlich Spaß? Was fasziniert uns so an Tieren hinter Gittern? Haben wir Menschen das Recht, sie einzusperren? Welche Gedanken haben andere Zoobesucher dazu?
Was macht ihr eigentlich hier?
Wir filmen über und wir fragen uns, ob Zoos gut sind oder nicht so gut.
Ich würde sagen gut.
Du würdest sagen gut? Tun dir die Tiere manchmal leid, wenn die eingesperrt sind, oder findest du es okay, weil die viel Platz haben hier?
Find's ein bisschen okay.
Find's ein bisschen okay? Mhm.
Ich sag mal, klar, für die Kinder ist es halt super, mal andere Tiere zu sehen. Sag mal, klar, die Zoos achten schon drauf, dass es einigermaßen eine artgerechte Haltung ist.
Papa.
Ist immer ein zweischneidiges Schwert. Ne?
Und was macht das mit Ihnen, wenn Sie die Tiere dann so erleben und sehen, so nah?
Ja, also irgendwie tut es mir auch schon ein bisschen leid, weil sie aus ihrer natürlichen Lebensbahn geworfen wurden. Aber es ist dann eben das Vergnügen des Menschen.
Ist das okay?
Das ist eine andere Frage, aber wir machen es ja trotzdem. Also.
Es gibt ja Leute, die sagen, Zoos gehören generell verboten.
Tja, dann gehören auch Haustiere verboten, glaube ich. Also das ist auch so ein Problem. Man lebt mit den Tieren und der Mensch ist leider das dominierende Tier auf der Welt und irgendwie muss man sich arrangieren. Es ist ein Kompromiss. Natürlich ist es schöner, durch die Savanne in Afrika zu fahren oder im Meer Fische zu sehen beim Tauchen oder so.
Dürfen wir Menschen Tiere einsperren?
Also ich bin auf alle Fälle dafür, dass es weiter Zoos gibt. Man muss da gucken, dass die Tiere, dass es den Tieren gut geht in den Zoos. Ja? Mhm. Und dann, ich finde auch dieses Ideal, in der freien Wildbahn geht es den Tieren so gut, dass, ich weiß nicht, das Gnu, das gerade vom Löwen gefrühstückt wird, hat da wahrscheinlich eine ganz andere Meinung zu.
Also, das stimmt.
Ja, also.
Haben Sie eine Idee, wie lange es Zoos schon gibt in Deutschland?
Ich würde mal tippen, dass die unter Kaiser Wilhelm I. oder sowas mit dem ganzen Kolonial-Ideen.
Gar nicht schlecht, gar nicht schlecht.
Zeit für einen kleinen Rückblick auf die Geschichte der Zoos. Wobei man gleich sagen muss, es war nicht nur rühmlich, was da stattgefunden hat. Um 1860 kommen die zoologischen Gärten groß in Mode. Eine Welle von Zoogründungen schwappt über Deutschland. Wiebke Reinert hat über die Geschichte der Zoos geforscht.
Die Zoogründer selbst haben den Aspekt der Volksbildung und der Forschung sehr in den Vordergrund gestellt in den 1860er Jahren mit dem Argument, man müsste unbedingt lebendige Tiere sehen, um die wirklich zu verstehen.
Für die Wissenschaftlerin war die Zoogründungswelle im 19. Jahrhundert vor allem eine Antwort auf die Industrialisierung.
Viele derer, die sich in den Gründerkreisen bewegt haben, haben durchaus auch schon einen Naturverlust beklagt. Und der sollte mit dem Zoo kompensiert werden. Zumal durch lebendige Tiere, die ja aus den großen Städten nach und nach verschwunden sind. Zunächst durch die Industrialisierung und durch die Urbanisierung.
Erholung, Aug in Aug mit fremden Tieren. Die wilde Natur soll zurück in die kultivierte Stadt. Gleichzeitig demonstrierte man auch seine politische Macht, sein Reichtum, seinen Bürgerstolz, indem man besonders exotische Tiere aus fremden Ländern holt. Wissensvermittlung am lebendigen Objekt, erstmal nur für Reiche und Adelige.
Dass es nun exotische Tiere sein sollten, hatte bestimmt noch einen besonderen Aspekt. Erstens, dass man sich diese Welt auch untertan machen kann tatsächlich, dass es möglich ist, überhaupt Tiere einzufangen und sie in große Städte quasi zu verpflanzen. Und damit stellte man ja auch wiederum seine eigene Weltläufigkeit aus, indem man ja zeigte, dass man Zugang zu diesen Gebieten hat.
Diese vermeintliche Weltläufigkeit artet in der deutschen Kolonialzeit pervers aus. People of Color werden in den Zoos neben Tieren ausgestellt, in sogenannten Völkerschauen. Halb Mensch, halb Affe, so lautet die durch und durch rassistische Erzählung. Gleichzeitig wird der Zoo kultig. Aus dem Erholungs- und Bildungsort Zoo wird der Vergnügungsort schlechthin. Vor allem in Nazi-Deutschland. Der Zoo heißt nun Tiergarten, weil alles deutsch klingen soll. Und die Menschen verlieren den Respekt vor den Tieren noch einmal mehr. Kleine Affen werden mit Menschenbabys fotografiert und wie Kleinkinder behandelt. Elefanten werden auf alberne Kunststückchen dressiert. Zoo als Ablenkung vom Krieg.
Das ist eine sehr gruselige Geschichte, da der Zoo, die zoologischen Gärten, zu Zeiten des nationalsozialistischen Faschismus ziemlichen Aufschwung erlebt haben, sich auch die Zoodirektoren sehr rasch zum NS-Regime bekannt haben.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wandelt sich der Umgang mit Tieren in vielen Zoos nicht bedeutend. Tiere werden weiter wie Menschen behandelt, dressiert und abgerichtet für sinnlose Handlungen.
Die Tiere werden da ja auch total infantilisiert und verniedlicht ja auch. Also die sind keine Raubtiere mehr, die Menschen auch gefährlich werden könnten, sondern haben super gute Beziehungen zu ihren Tierpflegerinnen und Tierpflegern.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich habe heute hier nach einer Pause von einem Jahr mal wieder Cheetah mitgebracht, die Gepardin aus dem Frankfurter Zoologischen Garten.
Bernhard Grzimek hat sich sehr gut medial inszeniert. Und ich würde ihm nicht absprechen, dass er ernsthafte, Tieren zugewandte Ziele verfolgt hat. Aber die vielen Shows, die er betrieben hat, die haben auch einfach einen sehr unterhaltsamen Charakter. Da geht es nicht vorrangig um zoologische Bildung, so weit würde ich gehen.
In den 70er Jahren brachte Bernhard Grzimek Wissenschaft und Unterhaltung in den Zoos wieder stärker zusammen.
Ich habe Ihnen einen kleinen Wüstenfuchs heute mitgebracht. Heute hat mich aus dem Zoo die Gorilladame Betsy begleitet.
Und was den Wandel betrifft, ist zum Beispiel Naturschutz ja keine Erzählung, die den Zoo von Anfang an begleitet, ganz zu schweigen von Artenschutz. Das ist eigentlich eher ein Diskurs, der ab ungefähr den 1970er Jahren beginnt, als der Wildtierhandel durch das Washingtoner Artenschutzabkommen massiv eingeschränkt worden ist.
Artenschutz oder Unterhaltung? Der Zoo ist ein Sonderfall der Populärkultur. Vor allem aber Inszenierung einer außergewöhnlichen Tier-Mensch-Beziehung. Klar, moderne Zoos sind kein Vergleich zu früher. Trotzdem bleibt bei mir dieses Unbehagen. Gerade wenn ich mir im Zoo Affen angucke, dann denke ich, ist das philosophisch, ethisch gerechtfertigt, dass wir Menschen die einsperren und anstarren? Ein Mann, der sich mit genau solchen Fragen sehr viel beschäftigt, ist Rainer Hagenkort, Zoologe und katholischer Priester. Hagenkort leitet in Münster das Institut für Theologische Zoologie, was es nicht alles gibt. Insofern ein genialer Gesprächspartner. Und mit ihm bin ich jetzt per Skype verabredet.
Was erzählen uns Zoos über das Verhältnis von uns Menschen zu den Tieren?
Der Zoo ist ja das biblische Bild der Arche, passt ja. Wir überziehen die Erde mit einer Ausrottungswelle. Das heißt, wir haben letztlich nur noch zwei Optionen, also mehr oder weniger tatenlos zuzusehen, wie die letzten ihrer Art auch verschwinden. Oder wir schauen, dass wir noch möglichst viele auch retten.
Sie haben in Ihren Schriften geschrieben, das große Problem sei, dass wir so stark trennen. Wir Menschen hier, die Tiere dort. Aber ist Mensch und Tier nicht doch etwas sehr Unterschiedliches?
Alles, was uns unterscheidet, sind Quantitäten. Also ein Mehr an vielleicht Erkenntnis, ein Mehr an Einsicht in Zusammenhänge. Aber letztlich einen Schnitt zwischen den anderen und uns gibt es nicht.
Aber wenn wir doch so nah sind mit den Tieren, ist es dann richtig, dass wir sie zum Objekt machen im Zoo, sie anstarren?
Also dieses Anstarren, was Sie beschreiben, macht mich auch sehr ärgerlich sogar. Was ich auch, wenn ich im Zoo bin, noch ärgerlicher finde, ist dieses Darumschlendern und letztlich die Tiere als so Kulisse wahrzunehmen. Da guckt man mal hin und dann geht's auch weiter. Wir müssen näher dahin kommen, die Tiere als Mitbürgerinnen und Mitbürger zu sehen, als Nachbarn und Nachbarinnen. Und in dieser Weise sie auch zu würdigen.
Sie haben geschrieben, Tiere hätten eine Seele. Da habe ich mir gedacht, wow, echt jetzt?
Also wer mit Tieren lebt, der wird doch sehr schnell merken, dass es eben keine seelenlosen Automaten sind. Sondern da gibt es diese Verbundenheit mit dem Lebendigen, mit der Katze, dem Hund. Ich habe zwei wunderbare Esel. Das sind ganz große Seelen.
Sollen Zoos verboten werden?
Ich kann da jetzt nicht eindeutig Ja oder Nein sagen. Es steht beides nebeneinander. Also die Wahrnehmung der Tiere in ihrem hochgradig beengten Lebensraum und die Perspektive, die ein Zoo bietet, nämlich die letzten ihrer Art, wenn wir noch Glück haben und wieder Lebensräume da sind, wieder auszuwildern.
Zoos verbieten oder nicht, das ist die Frage, mit der ich heute losgezogen bin. Klar, wie hat es der Zoodirektor vom Frankfurter Opel-Zoo gesagt, in der besten aller Welten bräuchte es keine Zoos. Weil es moralisch grenzwertig ist, wilde Tiere einzusperren, um sie anzustarren. Trotzdem bin ich am Ende meiner Reise vorsichtig pro Zoos.
Mein persönliches Fazit wäre, wir brauchen Zoos in Zeiten, in denen wir alle paar Minuten eine Tier- oder Pflanzenart unwiederbringlich ausrotten. Wir brauchen sie zum Artenschutz und damit wir Menschen ein Gefühl dafür kriegen, dass Tiere zu uns gehören und dass wir eine Verantwortung für sie haben. Und zwar nicht nur im Zoo.
Das war Engel fragt heute zu der Frage, Tierknast oder Artenschutz, gehört der Zoo verboten? Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek App. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie sich auch noch in der ARD Mediathek anschauen.